Willkommen zu Folge 1 von Gesunde Haut beginnt im Darm, dem Tierhalter-Podcast mit Melanie Wolf. Hier geht es um mehr Gesundheit für Hund und Katze durch ein stabiles Darmmikrobiom. Heute wird es praktisch, denn wir sprechen über die Do's und Don'ts in der Darmtherapie. Und gleich vorab, das ist wichtig, dieser Podcast ersetzt keine tierärztliche Diagnose oder Behandlung. Er soll dir Orientierung geben, damit du die richtigen Fragen stellen kannst und dein Tier sicher begleitest. Bei mir ist heute Melanie Wolf, Autorin des Buches »Gesunde Haut beginnt im Darm – Das Mikrobiom als Schlüssel zur Tiergesundheit«. Melanie überarbeitet aktuell ihr Buch. Die zweite Auflage erscheint spätestens Ende Februar 2026. Melanie, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn heute wird es praktisch, wie schon erwähnt worden ist. Wir widmen uns den Do's und den Don'ts in der Darmtherapie und ich würde direkt mit einem Fallbeispiel starten.
Ja, sehr gerne. Dann leg direkt los.
Also es geht um das Fallbeispiel eines West Highland Terriers. Dazu muss ich sagen, dass West Highland Terrier leider eine genetische Disposition zu einer atopischen Dermatitis haben. Das bedeutet, sie haben eine genetische Veranlagung zu Hauterkrankungen. Das schon mal vorweg, was die ganze Geschichte natürlich etwas schwieriger macht in der Behandlung und grundsätzlich häufig zu einer Frustrationskette leider führt. Susi kam zu uns in die Praxis nach einem langen Leidensweg, also summa summarum circa 1,5 Jahre. Die Haut war schon massiv umgebaut. Sie hatte schon eine sogenannte Elefantenhaut. Das nennt man tatsächlich so und es sieht genauso aus, wie der Name schon sagt. Die Haut hat dann irgendwann eine dunkle Pigmentierung. Es ist so gräulich bis dunkel, kann sogar bis schwarz sich verfärben. Dort wachsen keine Haare mehr. Die Haut ist sehr, sehr dick und sehr faltig, streckenweise auch. Und kommt häufig an folgenden Orten vor, also Achseln, Ohren leider auch sehr häufig. Zusätzlich noch meistens begleitet durch immer wiederkehrende Hefepilzinfektionen, chronische Infektionen und Entzündungen der Ohren. Und halt wie gesagt, dieser Umbau, dieser wirklich krasse und heftige Umbau der Haut. Und wo es auch noch häufig auftritt, ist der Innenschenkelbereich. Das kann auch Knie sein, das können die Pfötchen sein, meistens Vorderpfoten, Hinterpfoten können aber auch mit betroffen sein. Bei weißen Hunden sieht man auch deutlich eine Verfärbung an der Schnauze manchmal. Dann ist eine rötliche Verfärbung von dem Fell irgendwann zu sehen, auch bei den Pfoten, da wo sie halt häufig schlecken. Unterbauchbereich ist auch möglich. Bei Susi war es jetzt so, man hatte diese deutlich ausgeprägte Elefantenhaut in den Achseln, Unterbauchbereich und die Ohren waren schon massiv umgebaut. Und das war so Stand der Dinge. Es wurde bis jetzt behandelt mit einem Versuch einer Cortisontherapie, was ja erstmal erfolgreich war, aber Cortison sollte nicht auf Dauer gegeben werden. Dann wurde der Versuch gestartet mit einer Spritze, die gegen Juckreiz wirkt. Die hat einmal gewirkt, das zweite Mal schon nicht mehr. Weiter wurden dann Tabletten versucht. Die haben zwar gewirkt, aber das hat den Hund so dermaßen müde gemacht, dass er am Alltag nicht mehr teilnehmen konnte. Also es war auch nicht die Lösung und letztendlich wollte die Patientenbesitzerin an den Ursprung. Sie wollte nicht mehr nur symptomatisch behandeln, sondern sie wollte wirklich wissen, so wo kommt das Problem überhaupt her? Wie gesagt, West Highland Terrier, genetische Disposition. Aber nichtsdestotrotz kann natürlich der Darm hier nochmal mitspielen. Und das haben wir uns angeguckt und vor allem gerade hier, und deswegen erwähne ich dieses Fallbeispiel jetzt in unserer Folge der Do's und Don'ts, gibt ganz viel her, was ist hier passiert. Das bedeutet, es muss nicht immer so sein, dass aus diesem Grund jetzt wie bei Susi die zweite Spritze gegen Juckreiz nicht wirkt. Da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Manchmal ist das tatsächlich so, dass die ersten Spritzen wirken und dann hört die Wirkung auf, sie wird schwächer. Aber jetzt gerade speziell in unserem Fall, deswegen habe ich das rausgesucht, ist das so essentiell. Also, was ist hier passiert?
Don't Nummer 1 ist besonders wichtig. Keine immunmodulierenden Maßnahmen einfach parallel zu immunsuppressiven Medikamenten. Das heißt zum Beispiel, Probiotika nicht einfach gleichzeitig mit Cortison starten, ohne Rücksprache.
Ja, und genau das ist hier bei unserem Fall passiert. Das bedeutet, es wurden aufgrund eines guten Ratschlags, denn Hintergrundgedanke war, es sollte auch was für die Darmgesundheit gemacht werden, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, Probiotika eingesetzt. Das bedeutet, Probiotika zählen zu immunmodulierenden Medikamenten oder Substanzen und gleichzeitig wurden Immunsuppressive, also Medikamente eingesetzt, die in ihrem Wirkstoff die Wirkkraft haben sollen, das Immunsystem zu regulieren und die Immunantwort runterzudrosseln. Jetzt hat man auf der einen Seite diese Wirkung, ich möchte, dass das runtergedrosselt wird, und auf der anderen Seite habe ich die Wirkung, ich möchte, dass es hochgedrückt wird, ne? dass es noch besser funktioniert. Das ist natürlich ein großes Problem. Das sollte nicht getan werden. Also man sollte hier das immer in Absprache machen mit der behandelten Ärztin, mit dem Arzt oder mit der Therapeutin oder dem Therapeuten. Ist es angebracht und angesagt, Probiotika anzuwenden? Dann auch welche? Es gibt sehr viele frei verkäufliche. Man muss da Unterschied machen. Zum einen, welche wirklich wirksam sind, welche sind tatsächlich nachweislich wirksam und welche enthalten Bakterienstämme, die jetzt gerade nicht problematisch sind bei einem allergischen Geschehen oder zum Beispiel bei einer Darmentzündung. Das ist ganz wichtig. Also dieser Grundgedanke, Probiotika gehen immer, ist halt nicht richtig und ist ein absolutes Don't. Das bedeutet, immunmodulierende Substanzen wie Probiotika sollten nicht gleichzeitig eingesetzt werden ohne Rücksprache zu Cortison.
Don't. Nummer 2. Probiotika nicht anwenden bei Pankreatitis. Und ebenfalls keine Probiotika während einer Chemotherapie, außer es ist explizit tierärztlich so geplant.
Wir werden nochmal gezielt auf das Thema Pankreatitis und auch Krebserkrankungen in einem speziellen Podcast nochmal gesondert auf dieses Thema eingehen. Deswegen halte ich mich jetzt relativ kurz. Aber ja, und ich sage das bewusst so deutlich, bei einer Pankreatitis geht es zuerst um die Stabilisierung, um Schmerzmanagement. Ja, um die Übelkeit, ein enges Monitoring und die richtige Nahrung. Probiotika sind hier kein Notfalltool und sollte halt auch nicht einfach so eingesetzt werden. Genauso wenig wie einfach so eingesetzt werden während einer laufenden Chemotherapie. Das Immunsystem ist da sowieso schon geschwächt. Meistens ist die Darmschleimhaut noch entzündet. Da ist das Risiko meistens höher als der Nutzen.
Don't. Nummer 3. Vorsicht bei Darmentzündungen und bei besonders empfindlichen Hunden. Was meinst du damit ganz konkret?
Kommt es zu einer Darmentzündung, ist das Immunsystem häufig, was ja zu 80% im Darm lokalisiert wird, mit beteiligt. Das bedeutet, man hat, wie gerade gelernt, dieses Immunsystem, was überschießt, was gerade im Kriegsmodus in Anführungsstrichen ist. Und dann würde man etwas Immunmodulierendes hinzufügen, wie Probiotika, was das Ganze nochmal anheizt und Öl ins Feuer kippt. Und deswegen ist da ganz klar erstmal von abzuraten. Es ist aber möglich, es muss gewogen werden, je nach Fall, welches Probiotika eingesetzt wird und wie der aktuelle Gesundheitszustand einfach des jeweiligen Patienten ist.
Don't. Nummer 4. Keine Produkte einfach auf die Haut schmieren, die nicht nachweislich wirksam sind. Warum gehört das in eine Darmfolge?
Wir wären jetzt hier wieder bei unserem Fallbeispiel bei Susi. Auch hier hat die Patientenbesitzerin auf einen weiteren Rat gehört. Es wurde ihr empfohlen, ein sogenanntes physiologisches Wasser zu erwerben. Preis 60 €, 500 Milliliter. Auf diesem besagten Wasser auf der Verpackung stand ansonsten nichts weiteres, also keine Zusatzstoffe oder was sonst weiter enthalten ist. Das wurde dann auf den Hund aufgebracht in der Hoffnung, es wäre halt der Gamechanger und es würde die Entzündung bekämpfen und dieses grundsätzliche Problem, die atopische Dermatitis, was natürlich nicht funktioniert hat. Aber aufgrund dieses Beispiels sieht man, dass viele Patientenbesitzer einfach verzweifelt auf der Suche sind nach einer Lösung. Jetzt ist es natürlich klar, dass so ein Wässerchen, was da jetzt auch immer drin war oder wie es behandelt worden ist, nicht ausreichend sein kann, um so ein tiefliegendes, festsitzendes Problem zu lösen. Dieses Beispiel zeigt aber ganz deutlich, und das ist auch meine Erfahrung, dass häufig Ratschläge gegeben werden, was in dem Fall und in vielen Fällen eher meistens ein Schlag ist als ein Rat, weil es ist absolut kontraproduktiv. Es sind keine Produkte, die einen bestimmten Standard erfüllen. Sie sind nicht in der Apotheke zu beziehen. Sie haben keine wissenschaftliche Studie durchlaufen und man weiß im Grunde nicht, schadet es dem Hund noch zusätzlich, belastet es das Tier noch zusätzlich. Meistens ist es der Fall, die Entzündung wird dann noch schlimmer. Das Immunsystem reagiert dann noch mal aggressiver darauf und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen bitte nicht irgendwelche Mittelchen auf den Hund noch zusätzlich draufschmieren. Auch da lieber noch mal abklären, sich beraten lassen. Es gibt da gute Salben, die in der Apotheke zu beziehen sind, die auch häufig bei Neurodermitis-Patienten zum Beispiel angewandt werden. Und das ist das richtige Mittel dafür. Aber ansonsten sollte man von so etwas tatsächlich die Finger lassen.
Damit sind die wichtigsten Don'ts klar. Jetzt kommen die Do's. Also das, was wirklich sinnvoll ist und oft den größten Unterschied macht. Do Nummer 1. Monitoring, bevor man optimiert. Melanie, was sollen Tierhalter konkret beobachten?
Den Stuhlgang, die Häufigkeit, also die Kotabsatzfrequenz, die Konsistenz des Kots, Schleim oder Blut sind sehr wichtige Informationen. Den Appetit, Übelkeit, Bauchgeräusche, Blähungen und grundsätzlich das Energielevel. Dann, wenn es Hautthemen gibt, eine Juckreizskala, Pfotenlecken, die Ohrgesundheit und die Fellqualität. Wenn das kurz notiert wird, erkennen wir viel schneller, was wirkt und was nicht.
Do Nummer 2. Abbindende Stoffe richtig einsetzen. Das ist ein Punkt, den viele falsch machen, weil sie es zeitgleich zu Medikamenten geben.
Genau, abbindende Stoffe können bei Durchfall helfen, weil sie Wasser und bestimmte Reizstoffe im Darm binden können. Einer der bekanntesten und am effektivsten wirksamsten abbindenden Stoffe, das ist die Huminsäure VH67. Lässt sich super einsetzen bei allen gastrointestinalen Erkrankungen, bei Intoxikation und als Prophylaktikum. Das Einsatzgebiet von Huminsäure VH67 sind Durchfallerkrankungen, aber auch Erbrechen. Kann begleitend auch gegeben werden bei IBD zum Beispiel, aber auch bei schweren Intoxikationen und als Prophylaktikum in einer geringen Dosis, um die Darmgesundheit weiterhin aufrechtzuerhalten. Also ganz tolles Mittel. Was auch zu den abbindenden Stoffen zählt, ist Zeolit, Heilerde und auch die Flohsamenschalen. Was allerdings leider nicht ganz so bekannt ist, dass man sie einweichen muss und sie quellen müssen. Es gibt leider einen Fall, der mir zugetragen worden ist. Da ist der Hund an einem Darmverschluss verstorben. Aufgrund dieser Tatsache, dass die Flohsamenschalen nicht eingeweicht worden sind und so in das Futter gegeben worden sind. Sie müssen immer quellen und es wird dann so ein richtig schöner Gatsch. Der kann dann übers Futter mit verabreicht werden, aber es sollte nie in diesem trockenen Zustand verabreicht werden. Das kann dann wirklich zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Deshalb ist das Du immer mit zeitlichem Abstand zu der Medikamentengabe, weil diese abbindenden Stoffe halt nicht nur die Toxine abbinden, sondern auch Wirkstoffe von Medikamenten abbinden können. Und dieser zeitliche Abstand, der sollte mindestens 30 Minuten betragen, wenn nicht sogar eine Stunde.
Ich wiederhole das kurz, weil es so wichtig ist. Abbindende Stoffe ja, aber nur mit Abstand zu Medikamenten, damit die Wirkung der Medikamente nicht gestört wird. Do Nummer 3. Antibiotikatherapie probiotisch begleiten. Aber auch hier hast du eine Einschränkung genannt.
Genau, Antibiotika können das Darmmikrobiom stark verändern und eine probiotische Begleitung kann dabei helfen, die Balance schneller wiederherzustellen. Das Du ist Probiotika sinnvoll auswählen, zeitlich versetzt geben und oft noch eine längere Zeit nach dem Antibiotikum weiterführen, weil es einfach eine Zeit lang dauert, bis sich das Darmmikrobiom wieder stabilisiert hat. Vorsicht geboten ist hier, wie schon häufiger erwähnt, bei Darmentzündungen. Wenn der Darm wirklich stark gereizt ist, das bitte nur nach Absprache einsetzen. Dann braucht es manchmal erst eine Stabilisierung Und dann können Probiotika hinzugefügt werden. Aber wie gesagt, erst nach individueller Abstimmung und dann wird das richtige Produkt dementsprechend gewählt.
Do Nummer 4. Ursachen abklären, statt nur Symptome beruhigen. Wann sollte man nicht mehr daheim probieren, sondern unbedingt zum Tierarzt?
Blutiger Durchfall, wiederkehrendes Erbrechen, Fieber, das Tier wirkt apathisch, es wirkt schlapp, es kommt vielleicht noch Fieber dazu, es ist dehydriert, das ist ein Notfall und da sollte man definitiv mit zum Tierarzt, vor allen Dingen, wenn es sich um sehr junge Tiere handelt oder sehr alte Tiere und immer wiederkehrende Hautprobleme. Das bedeutet, wenn man es einfach nicht in den Griff bekommt, vielleicht wird es erstmal besser und dann wird es aber immer wieder schlechter, es kommt immer wieder, das Tier kratzt sich blutig, das sollte man vom Tierarzt abklären lassen.
Damit haben wir heute eine klare Do's and Don'ts Folge. Ich fasse kurz zusammen, damit du es direkt mitnehmen kannst. Don't. Nicht alles gleichzeitig starten und keine wilden Kombinationen. Don't. Probiotika nicht einfach parallel neu starten bei immunsuppressiven Medikamenten wie Cortison ohne tierärztlichen Plan. Don't. Keine Probiotika bei Pankreatitis oder während einer Chemotherapie, außer ausdrücklich individuell empfohlen. Don't. Vorsicht bei Darmentzündungen und empfindlichen Hunden. Lieber stabilisieren statt experimentieren. Don't. Keine ungeprüften Produkte auf die Haut schmieren, die reizen oder das Problem verschleiern können. Do. Beobachten und dokumentieren, damit man Muster erkennt. Do. Abbindende Stoffe bei Durchfall oder zur Histaminbindung, aber mit zeitlichem Abstand zu Medikamenten. Do. Antibiotika probiotisch begleiten, aber bei Darmentzündung vorsichtig und individuell abstimmen. Melanie, danke dir. Das war richtig praxisnah.
Sehr gerne. Und ich möchte jeden ermutigen, nicht in Panik zu verfallen. Ein guter Plan schlägt Produkthopping fast immer.
Und ein Ausblick auf die nächste Folge. In Folge 2 kommt ein Expertengespräch mit Dr. Med.Vet Stefan Wolf, Onkologe. Da beleuchten wir die Do's und Don'ts von Darmtherapeutika während einer Krebserkrankung, inklusive Chemotherapie und Cortison. Wenn dich das betrifft, unbedingt abonnieren, damit du sie nicht verpasst. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge.